MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Am 1. August diesen Jahres war der Erdüberlastungstag. Das bedeutet, alle Ressourcen des Jahres sind bereits nach 7 vollendeten Monaten verbraucht. Nicht nur, dass dieser Tag von Jahr zu Jahr immer früher stattfindet, auch allgemein gewinnt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Und es ist entscheidend für unsere Zukunft und die der Erde, dass auch die Industrie und damit auch die Technologiebranche ihren Beitrag dazu leistet. Auch in der Medizintechnik spielt Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Von der Herstellung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung von Medizinprodukten. Überall gibt es Potenzial, Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. In dieser Folge werfen wir einen Blick darauf, wie die Medizintechnikbranche durch innovative Ansätze einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesundheitsversorgung leisten kann. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern darf meine heutigen Experten hier im Tonstudio begrüßen. Lukas Pianegonda, Kunststoffexperte und Geschäftsführer bei der Gradical GmbH. Hallo Lukas, schön, dass du aus der Schweiz heute zu uns gekommen bist.
Immer gerne.
Und mit dabei die Nachhaltigkeitsexpertin von Medical Mountains, Britta Norwart. Hallo Britta, schön, dass du nach so langer Zeit wieder zu Gast bei uns im Studio bist.
Ich freue mich auch und ich fühle mich geehrt, dass du mich als Expertin siehst. Schön, dass ich wieder da bin.
Sehr schön. Lukas, für alle, die dich und Gradical noch nicht kennen, möchtest du ein paar Sätze über dich selbst erzählen?
Ich bin der Lukas Pianegonda und ich bin Kunststoffexperte für Medizintechnik. Das heißt, meine Firma hilft Medizintechnikunternehmen, den richtigen Kunststoff auszuwählen für ihre Anwendung. Und das aus einer technischen, regulatorischen und Nachhaltigkeitsseite. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Materialauswahl und Material Compliance an. Material Compliance für die Uneingeweihten sind die regulatorischen Anforderungen an die Materialien. Mhm. Und das ist, was ich mache. Also vom Hintergrund her bin ich Materialwissenschaftler, habe Materialwissenschaften studiert an der ETH. Dann war ich bei einem Kunststoffhersteller, der Polyamide macht, ganz bei mir in der Nähe, die Ems-Chemie. Und dann habe ich in die Medizintechnik gewechselt zu einem Verarbeiter, der auch im Verkehrbringer ist. Und da hatte ich so eine Materialexpertenrolle inne, habe mich da das erste Mal mit nachhaltigen Kunststoffen beschäftigt. Material Compliance hat mich sehr stark umgetrieben und hatte so eine interne beratende Rolle als Kunststoffexperte. Und dann habe ich mich 2022 selbstständig gemacht mit der Gradical GmbH und bin seitdem selbstständig unterwegs. Und nachhaltige Kunststoffe ist ein wenig das Thema, das uns am meisten umtreibt. Ich sage immer, es ist nicht das Einzige, was ich kann, aber es ist halt das, was sie im Moment sieht und das, was im Moment der Trend ist. Und ich bin froh, wenn ich damit den Lohn und die Miete für meine Kinder zahlen kann.
Du hast es angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Wenn man beruflich das Thema angeht, dann muss man ja schon ein bisschen persönliches Interesse haben, beziehungsweise man muss ja davor schon ein bisschen dafür brennen. Wie sieht es bei euch beiden aus? Seit wann interessiert euch das Thema und warum?
Mich beschäftigt das Thema privat schon sehr, sehr lange. Das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig leben, was können wir tun, um die Natur, unsere Umwelt zu erhalten, auch für die nachfolgenden Generationen. Auch bei Medical Mountains beschäftige ich mich schon eine Weile damit, weil es eben aus einem privaten Interesse klar war, dass wenn wir das Thema bei Medical Mountains angehen, dann bin ich wohl die Richtige dafür, weil ich für das Thema eben auch brenne. Und wir haben dann tatsächlich auch schon vor nunmehr 4 Jahren, 2020 beim Innovation Forum, das erste Mal das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen in der sogenannten Green Corner. Ich habe nachgeschaut, das wusste ich schon gar nicht mehr und haben da zum ersten Mal Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit gehabt, später dann auch in folgenden Innovation Foren auch als Keynote mit dabei gehabt und inzwischen ist es etabliert und wir haben das Thema Nachhaltigkeit jedes Mal auf der Agenda und es gibt inzwischen auch viel, viel mehr Aktivitäten bei Medical Mountains in die Richtung und auch beim Visionsprozess wurde das aufgegriffen, auch als Bedarf von den Unternehmen angemeldet, dass da auch wirklich das Thema angegangen werden sollte, auch von unserer Seite, das haben die als Wunsch geäußert und so bin ich dazu gekommen und es macht total Spaß, weil da bewegt sich ganz, ganz viel auch gerade in der Branche und da werden wir sicherlich auch noch einen weiten Weg gehen.
Das kann ich so unterschreiben, dass der Bedarf von den Unternehmen da ist. Das ist privat, muss ich jetzt sagen. Ich bin privat eigentlich kein Grüner. Ich bin zu dem Thema gekommen, eigentlich über die berufliche Schiene, dass sie jetzt nachhaltige Materialien einsetzen wollen. Ich bin sehr stark dafür, dass ich für meine Kinder einen Planeten da lasse, der auch lebenswert ist. Ich bin von dem her auch davon überzeugt, dass die Themen Nachhaltigkeit ideologiefrei angegangen werden müssen. Ich setze mich natürlich als Kunststoffexperte sehr stark damit auseinander, dass halt das Kunststoffbashing, sagen wir, vogue geworden ist oder Kunststoffe sind böse für die Umwelt. Und dem ist eigentlich nicht so. Kunststoff ist ein guter Werkstoff, der auch helfen kann, Emissionen einzusparen und der Medizinprodukte schützt, die einen sehr, sehr hohen Impact haben. Ich mache immer den Vergleich mit der Nahrungsmittelverpackung. Wenn man eine Kunststoffverpackung für ein Steak hat, das Steak hat dann den viel größeren Umweltimpact als die Kunststoffverpackung. Wenn jetzt das Steak verdirbt, weil es keine Verpackung hat, dann ist das eigentlich sehr viel schlimmer für die Umwelt, als wenn wir das in Kunststoff verpacken. Und dasselbe ist mit dem Medizinprodukt, wenn wir irgendwie ein Hüftimplantat haben oder so. Dann wird das verpackt in Kunststoff und die Sterilbarriere, die stellt eigentlich sicher, dass das Medizinprodukt immer noch sicher ist. Und der Impact von dem Hüftimplantat, von dem eigentlichen Gerät, das hat sehr viel mehr Impact als an die Verpackung. Mhm. Ja.
Ich denke, auch bei denen ist es wie bei allen, die Menge ist das Maß der Dinge. Und da kann man natürlich bei der Medizintechnik jetzt nicht einfach sagen, ja, da reduzieren wir einfach die Menge. Das geht natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht ein Hüftimplantat weniger machen. Beim Fleisch kann ich das sehr wohl, indem ich auf meine Ernährung achte. Und deshalb denke ich, sind da einfach auch gute Lösungen gefragt, um nicht weniger Hüftimplantate einzusetzen, sondern dann zu schauen, wie können wir an anderen Stellen da gute Lösungen schaffen, um trotzdem von einer nachhaltigen Medizintechnik sprechen zu können und die Kunststoffe auch sinnvoll einzusetzen.
Ja. Und das ist, was ich den Unternehmen immer rate. Erst einmal schaut euch eure Impacts an. Wo sind die größten Umweltimpacts, die ihr überhaupt habt? Oder macht mal eine Scope 1, 2, 3 Analyse, schaut euch euren CO2-Fußabdruck an und dann werdet ihr sehen, dass wir ein durchschnittliches Medizinprodukte-Herstellerunternehmen seid, dass ihr 80-90% Scope 3 habt. Das heißt, da sind eure Materialien drin, da sind alle eingekauften Dienstleistungen drin. Das heißt, Solardächer kann man bauen. Ich habe nichts gegen Solardächer, das ist eine gute Sache, grünen Strom auf deinem eigenen Dach zu produzieren, aber irgendwo, da kann man irgendwo 10% von seinem Unternehmensimpact einsparen. Irgendwo muss man an seine Materialien ran. Und das ist halt bei der Medizintechnik schwierig, weil die Produkte sind die heilige Kuh. Und daran hängen auch Zulassungen und es sind regulatorische Hürden daran, dann Materialien zu ändern. Also es sind durchaus große Herausforderungen, die man hat, um nachhaltige Materialien in die Medizintechnik zu bringen. Aber ich denke auch, dass es große Chancen gibt.
Seit Ende letzten Jahres gibt es ja den Exporthelm Nachhaltigkeit bei der Medical Mountains. Damit die Unternehmen nicht alleine dastehen, was zum Beispiel Richtlinien zur Nachhaltigkeit angehen. Britta, wie und warum ist dieser Exporthelm entstanden?
Er ist aus dem vorhin schon angesprochenen Visionsprozess entstanden. Wir haben ja 2021, 2022 war es, einen zweijährigen Visionsprozess durchlaufen, wo wir eine Vision erstellt haben für die Medizintechnikbranche. Und in dem Zusammenhang wurde das einfach auch als Bedarf geäußert. Ja. Es war ganz klar, Nachhaltigkeit gehört mit in die Perspektive für die nächsten 15 Jahre, wenn man auf die Medizintechnikbranche schaut. Und so ist das entstanden, die Idee, dann daraus ein Expert-Table zu machen, ist dann im Nachgang gekommen, weil wir überlegt haben, wie können wir das umsetzen, auch als Angebot von der Medical Mountains GmbH. Und daraus ist dann dieser Expert-Table entstanden. Das ist eine Arbeitsgruppe oder vielmehr mehrere Arbeitsgruppen. Mhm. Also es sind Unternehmensvertreter, die sich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen trifft. Und wir haben Unterarbeitsgruppen, in denen wir uns mit ganz speziellen, spezifischen Themen beschäftigen. Ich sage jetzt mal Bausteine für den Nachhaltigkeitsbericht oder wie berechne ich den CO2-Fußabdruck. Und da gibt es einfach Austausch zwischen den Unternehmensvertretern. Und wir treffen uns aber auch in der Gesamtgruppe dann zweimal im Jahr und berichten dann auch aus den Arbeitsgruppen, was entstanden ist. Und das ist einfach Erfahrungsaustausch, Wissen teilen und Schwarmintelligenz nutzen, sage ich jetzt mal. Darum geht es im Wesentlichen bei dem Expert-Table.
Was ist denn schon entstanden?
Entstanden ist unter anderem eine Beraterliste. Also es war die große Frage, ich schaffe das nicht allein, ich habe nicht das Know-how, ich habe nicht die Kapazitäten, die Ressourcen. Ich werde definitiv, um das Thema Nachhaltigkeit bei mir anzugehen, einen Berater brauchen. Ja, aber wer kann denn das überhaupt und wo gibt's denn welche und wer ist denn gut, kennt jemand einen? Und so haben wir da so eine Sammlung gemacht für uns. Das ist jetzt noch nicht für extern entstanden, aber für die Arbeitsgruppe. Oder auch eine Toolsammlung. Was gibt es an unterschiedlichen Tools, zum Beispiel um den CO2-Fußabdruck zu berechnen? Da gibt es verschiedene Tools, die in dem großen, weiten Web umherschwirren und was ist davon wirklich gut und wie funktioniert es und einfach da ein Austausch. Oder auch Zusammenfassung zum CSRD-Standard, also was muss da eigentlich gemacht werden, was ist gefordert von den Unternehmen und sich da durchzuarbeiten durch dieses Pamphlet, das ist schon enorm und wir haben das einmal ein bisschen vereinfacht und haben das kompakt zusammengeführt, da haben wir tatsächlich die Arbeit geteilt, jeder hat sich ein Kapitel vorgenommen und wir haben geschaut, was ist da das Wesentliche in den einzelnen Kapiteln und dann haben wir das zusammengefasst und es ist vom Lukas eine Design-Guideline entstanden, Vorgaben, wie kann man schon bei der Entwicklung eines Produktes von der ersten Überlegung bis hin zum fertigen Produkt, wo kann man ansetzen, wie kann man es nachhaltig gestalten im Design Und da kann Lukas dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu sagen.
80% des so Umweltimpacts wird eigentlich bei der Entwicklung definiert. Oder? Dann 20% sind dann Supply Chain und wo produziere ich, mit welcher Energie produziere ich. Aber im Grundsatz, wie das Produkt aussieht, definiert den Umweltimpact zu einem sehr großen Maße. Was bedeutet, man muss das Produkt so designen, dass es genau das tut, was es soll und nicht mehr. Im Grundsatz geht es darum, das Design zu optimieren, dass kein Overengineering betrieben wird. So als Grundsatz, oder wir nehmen, was wir immer genommen haben, Peak hat immer funktioniert, wir nehmen wieder Peak. Peak ist ein wunderbares Material, ein Hochleistungskunststoff, hat aber einen sehr hohen Umweltimpact und auf der anderen Seite natürlich auch einen sehr hohen Preis. Wir nehmen, was wir immer genommen haben, funktioniert, du bekommst durch die Anforderungen durch, aber dein Produkt ist halt nicht optimiert, sowohl auf Kosten als auch auf die Nachhaltigkeit, die Ökologie nicht. Genau. Und das ist eigentlich, was in der Richtlinie beschrieben ist. Es ist eigentlich aktuell ziemlich schlank, es ist irgendwie 2 Seiten oder so. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte drin. Es ist Funktionsanalyse, Optimieren des Designs, dann eine nachhaltige Materialauswahl, eine Lebenszyklusanalyse durchführen. Das ist immer das, was ich sage, ideologiefrei. Versucht euren Umweltfußabdruck zu messen oder ihn abzuschätzen. Und dann macht, was euch die Zahlen sagen. Also wenn die Zahlen sagen, ja, es ist besser, wenn du halt Wandstärke einsparst, es ist besser, wenn du ein Polypropylen-Glasfaser verstärkt verwendest als ein Polyamid, dann macht das. Was ich oft sehe, ist halt, dass einfach, ja, wir nehmen jetzt irgendwas, was nachwächst. Also wir nehmen jetzt einfach Papier. Den Umweltfußabdruck wurde nicht vorher berechnet, weil man hat sich einfach nicht angeschaut, wie kommen schlussendlich dann die Umweltimpact-Zahlen heraus, sondern man hat einfach gesagt, ja, wir nehmen jetzt dieses Material, weil das ist ja nachhaltig, das ist ja irgendwo in den Köpfen drin, anstatt dass man rechnet, wie ist denn schlussendlich der Umweltfußabdruck wirklich. Und das ist eigentlich das, was ich sage, man muss messen, weil wer nicht misst, der entwickelt mit Garantie am Ziel vorbei.
Und man müsste tatsächlich auch alle Parameter mit einbeziehen und ganz oft werden ja ganz hinten raus, ich sag mal, Thema Entsorgung, das wird gar nicht mit eingerechnet und wenn man das mit betrachtet, kommt vielleicht auch ein ganz anderer Impact raus.
Oft ist es so, dass eine grobe Abschätzung eigentlich schon ziemlich gut ist. Oder man kann eigentlich mit einem Excel-Sheet, was muss man rechnen? Welches Material wird eingesetzt? Wie viel davon? Wie ist der Umweltimpact von dem Material? Kann man alles nachschauen, indem man weiß, was eingesetzt wird. Man kennt die Bill of Materials. Und dann die Umweltfußabdrücke, die kann man in der Datenbank nachschauen. Die sind nicht immer alle gleich, aber im Größenordnung plus minus 20% sind die drin. Dann die Verarbeitungsenergie, dann die Transporte und die Umweltimpacts, die man sonst im Unternehmen hat. Und wenn man das rechnen kann, dann ist man irgendwo so Größenordnung plus minus 20 plus minus 15% drin. Also man ist nicht perfekt, aber man hat eigentlich ungefähr die Größenordnung getroffen. Man merkt es auch dort, wo man am meisten Geld ausgibt, ist normalerweise dort, wo der größte Umweltimpact ist. Oder es ist wirklich so, dass sich auch Geld sparen lässt, weil man Dinge unnötig macht. Ich habe schon Medizinproduktehersteller gesehen, ich sage jetzt nicht, dass Sicherheit nicht das oberste Gebot ist, aber dann dreimal einsacken, also vielleicht tut es auch zweimal. Man muss halt einfach wirklich prüfen, brauche ich wirklich 3 Säcke, um das Produkt steril zu halten oder reichen auch 2? Und dann habe ich 1/3 meiner Verpackung eingespart. Das spart Geld, es spart Prozesse, es spart Umweltimpact. Vielleicht noch etwas zu den Trends. Ich habe mal so eine Analyse gemacht von den 100 umsatzstärksten Medizinprodukteherstellern. Und da kann man schauen, die Science-Based Target Initiative ist eine Initiative, um freiwillig CO2 einzusparen. Und dann kann man schauen, 39 der 100 größten Unternehmen sind verpflichtet oder haben bereits Ziele. Wenn man deren Umsatz zusammenrechnet, sind es 290 Milliarden, was ungefähr die Hälfte des Medizinmarktes ist. Also der Trend ist ganz klar, die großen Medizintechnikhersteller, die gehen alle in die Richtung, wir müssen CO2 reduzieren, wir machen das freiwillig, bevor uns die Regulatorik da vorschreibt, ihr müsst das machen. Und ich denke, die kleinen und mittleren Unternehmen, die werden nicht anders können, als nachzuziehen und auch die Zulieferer. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ganz klar ein Trend in der Medizintechnik. Und selbst wenn man sich etwas dagegen sperrt, man muss natürlich gute Lösungen finden, aber wenn man sich dagegen sperrt, ist es so, man wird nicht drumherum kommen. Es wird ein Marktbedürfnis sein und der Kunde wird es fordern.
Man sieht schon in deiner Aufzählung, hat man es auch gemerkt, was alles dazugehört und wo man überall hinschauen muss. Und vor der Herausforderung stehen jetzt gerade auch die Unternehmen. Was muss ich alles mit anschauen? Es ist das Material für das Produkt selber, es ist die Verpackung, es sind die Lieferketten, es ist die eigene Umgebung, die Produktionsstätte etc. Es sind so viele Faktoren, die damit einfließen. Und dann eben, was ich schon angesprochen habe, hinterher die Entsorgung. Und all das fließt mit ein, ja, um tatsächlich den Impact zu berechnen. Und da muss ich auch erstmal mich rantasten und muss diese Daten auch zur Verfügung haben und sammeln und das ist auch ein erheblicher Aufwand und da unterstützen wir eben auch mit unseren Angeboten, unter anderem auch mit dem Expert-Table.
Sehr schön. Jetzt gibt es ja auch über den Exporthebel hinaus Angebote, sich beim Thema Nachhaltigkeit weiterzubilden. Einmal startet dieses Jahr ja noch der Nachhaltigkeitsmanager bei der Medical Mountains. Wir hatten es auch in der letzten Folge kurz davon. Und es wird im November noch ein Symposium zum Thema Nachhaltigkeit geben. Britta, was können sich die Hörer darunter vorstellen?
Das wird eine große Infoveranstaltung werden, eine Informationsveranstaltung, um tatsächlich diesen Wissensdurst, der im Moment noch vorhanden ist, zu stillen und da auch ein bisschen, Licht ins Dunkel zu bringen, weil genau diese Themen sind bei den Unternehmen noch mit großen Fragezeichen einfach im Moment, weil sie nicht wissen, wo anfangen. Und das, was ich schon gesagt habe zum Expert-Table, dass sie sich da unterhalten haben, wer ist ein guter Berater, hat jemand Erfahrung, wo fange ich an, wo finde ich die Daten, und all das möchten wir auf diesem Symposium beantworten, all diese Fragen. Und da haben wir genau die Berater auch an Bord. Die haben wir dort als Referenten, und die werden dort zu den unterschiedlichen Themen Informationen geben, die dann auch wirklich ganz praxisnah sind und wo ich dann auch hoffe, dass die Unternehmen ein Stück weit dann auch wissen, wo sie ansetzen können und wo der nächste Step sie dann hinführen wird. Das sind eben Experten aus der Beraterszene. Wir haben aber auch Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen, und die werden dann berichten, wie sie es angegangen sind und was sie schon umgesetzt haben und wo sie stehen. Und ich denke, auch da kann ein guter Austausch entstehen. Und all das wollen wir bei dem Symposium vermitteln, um einfach einen Einstieg auch für die Unternehmen zu geben, die jetzt tatsächlich bei den ersten Steps sind.
Kurze Schleichwerbung hier am Rande. Link zum Symposium in den Shownotes von dieser Folge. Und Lukas, du bist ja einfach schon ein bisschen weiter als andere. Was würdest du denn sagen, wo steht denn die Medizintechnikbranche aktuell beim Thema Nachhaltigkeit?
Ich habe es vorhin erwähnt, ungefähr die Hälfte des Marktes hat ein Commitment, dass wir CO2 reduzieren. Ich sage, Nachhaltigkeit ist immer wie Teenager und Sex. Jeder redet darüber, alle wollen es machen, keiner weiß, wie es richtig geht. Und das trifft es eigentlich recht gut. Es ist durchaus Interesse da, der Trend ist erkannt worden. Das Kundenbedürfnis ist erkannt worden. Die ersten Unternehmen haben Nachhaltigkeitsanforderungen an ihre Materialien aufgenommen, an ihre Zulieferer aufgenommen. Und jetzt sind wir in so einer, sagen wir, Orientierungsphase. Also man versucht, sich zu informieren, man versucht, Schulungen zu machen, und man versucht, die ersten Produkte zu entwickeln, die in Richtung nachhaltige Produkte gehen. Im Grundsatz ist es ein typisches Projekt von mir, also, dass ein Unternehmen zu mir kommt, sagt, ich mache jetzt die nächste Generation meines Medizinproduktes, ich bin schon auf dem Markt tätig, ich habe diese Benefits, die ich gerne mit einbauen möchte, also Ergonomie oder sonstige, sagen wir, zusätzliche Technologien, die sie einbauen möchten, und es soll jetzt auch nachhaltig sein, weil das ist jetzt ein zusätzliches Kundenbedürfnis, eine Anforderung. Was kann ich denn nehmen? Und das ist so ungefähr der Stand von der Medizintechnik. Das ist natürlich auch ein Stück weit mein Geschäftsmodell, oder? Ich helfe Medizinprodukte herstellen, dann den richtigen Kunststoff auszuwählen. Von einer möglichst ideologiefreien Seite, oder? Es gibt oft vorgefertigte Meinungen über gewisse Lösungen, also zum Beispiel auch Recycling-Kunststoffe. Ja, du kannst ja keinen Recycling-Kunststoff in der Medizintechnik einsetzen. Das stimmt nicht so. Im Grundsatz verbietet es die Regulatorik nicht. Aber das ist so ungefähr der Stand, den wir haben. Es ist so, das Interesse ist da, der Trend ist da, die Ziele sind gesetzt. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir da hinkommen. Also ich denke, das ist ungefähr der Stand, den wir sehen. Ich denke, die Kunststofftechnik ist etwas weiter. Die Kunststofftechnik hat so irgendwie, sagen wir, 3-4 Jahre Vorlauf. Und die haben schon früh erkannt, dass die grüne Technologie, grüne Materialien eigentlich das sein wird, was in Zukunft ziehen wird. Also man sieht auch, wenn die so eine ähnliche Analyse macht von den 60 Medizinkunststoffherstellern, also Medical Grade Herstellern, die es gibt auf der Welt, sind mehr als 2/3 ISCC Plus zertifiziert. Also das ist eine Massenbilanzzertifizierung, die es erlaubt, Monomere aus biologischem Ursprung, biozirkulären Ursprung oder chemisch recyceltem Ursprung mit in die Supply Chain einzubauen. Das hat natürlich die großen Vorteile für die Medizintechnik, dass man dieselben Kunststoffe bekommt mit denselben Eigenschaften, die aber einen massiv verbesserten CO2-Fußabdruck haben und auch Umweltfußabdruck. Weil da muss man immer schauen, Wasser, Land und Dünger sind auch Umweltfußabdrücke, und biobasierte Kunststoffe sind, wenn sie, sagen wir, erster Generation sind, einfach aus Nahrungsmitteln, also Zuckerrohr oder Maisstärke oder solche Dinge hergestellt sind, haben sie halt diesen Impact noch mit. Also sie haben Land- und Wasserverbrauch, den man einfach mit einrechnen muss. Bei biozirkulären, also biologischen Abfällen, ist der Umweltfußabdruck viel besser. das ist eigentlich der Stand, die Kunststofftechnik, sagen wir die große chemische Industrie, mhm. die setzt eigentlich auf diese Massenbilanzzertifikate mit den verschiedenen Feedstocks. Und dann gibt es noch die ganze Recyclingindustrie, wo dann mechanisches Recycling und lösungsmittelbasiertes mhm. Recycling eigentlich so die Lösungen sind, die noch vielversprechend wirken für die Medizintechnik.
Wenn ich nochmal auf die Branche schaue, ja. wo steht die Medizintechnik in Sachen Nachhaltigkeit? Da denke ich, hat der Lukas das ganz gut beschrieben mit dem Wort Orientierungsphase. Mhm. Ja, in der sind wir tatsächlich, ich denke, das Thema ist in der Medizintechnikbranche angekommen. Die Unternehmen intensivieren ihre Bemühungen in die Richtung, das merkt man einfach. Da gibt es viele Aktivitäten und viele Ansätze. Und von der anderen Seite auch, wenn man schaut, werden auch inzwischen nachhaltigere Produkte von den Kliniken nachgefragt. Das heißt, ja. von daher ist auch ein gewisser Druck da. Und ich denke, das ist ein großer Bogen, ein großer Kreis. Und von daher ist davon von zwei Seiten sind da auch die Bemühungen da. Und trotzdem steht die Medizintechnikbranche natürlich vor enormen Herausforderungen. Auch das, was du schon angesprochen hast, Lukas, vorhin. Sobald ich ein neues Material einsetze, beginnt natürlich der regulatorische Prozess von vorn. Und ich muss das Produkt neu zulassen, weil ich habe dann eine Materialänderung. Und so hat die Medizintechnikbranche eben verschiedene Herausforderungen, die sie da angehen muss. Und dann kommen eben die Themen aus der Nachhaltigkeit und aus der Bilanzierung und aus der Berichterstattung da dazu. Und genau dafür machen wir eben, um nochmal zurückzukommen auf das Symposium, genau zu diesen Themen wollen wir da ansetzen und informieren. Da geht es um das Thema Klimabilanz, es geht um das Thema internationale Wertschöpfungsketten, um wirklich überall hinzuschauen, auch meine Zulieferer und wo kommt das Material her und von welchen Unternehmen. Es geht um das Thema Readiness-Check, also wie ready bin ich eigentlich schon für das Thema Nachhaltigkeit, die angesprochenen Scopes, wenn wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mhm. Doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Schon mal gehört?
Nö.
Denke ich mir, aber du bist ja beim Symposium dann auch dabei.
Absolut.
Genau, aber es ist natürlich auch so, dass die angesprochenen Herausforderungen in der Medizintechnikbranche so sind, wie sie da sind mit all ihren Regularien. Ich kann eben auch zum Thema Recycling, ich kann ein Medizintechnikprodukt nicht einfach so in einen Abfallbehälter schmeißen wie zu Hause den Joghurtbecher, den ich einfach in den gelben Sack schmeiße. Da haben wir natürlich andere Vorgaben, aber es gibt die Bemühungen, die wertvollen Stoffe wieder zu verwenden und in den Kreislauf zurückzuführen, aber sie müssen eben verschärfte Vorgaben erfüllen und das ist eben nicht so einfach. Und gerade was Verpackungen aber betrifft, da gibt es im sterilen Bereich auch sehr, sehr viele Richtlinien. Wenn man an die Klinik denkt und an den OP, was da alles aus dem OP zurückkommt, steril, nicht steril, kontaminiert etc. Und gerade da fallen ja auch ziemlich große Müllberge an. Aber auch das Thema wird angegangen und auch da gibt es viele Bemühungen und Projekte zu diesem Thema. Also auch da sind die Unternehmen zusammen mit den Kliniken bemüht, hier die Medizintechnik oder das gesamte Gesundheitswesen eigentlich nachhaltiger zu gestalten.
Ja, also beim Recycling von Medizinprodukten gibt es, ich sage, zwei Herausforderungen. Das eine ist die Logistik. Du musst die ganzen Kunststoffe sammeln, respektive die ganzen medizinischen Abfälle sammeln, sortieren und dann entsprechend aus den Spitälern rausbekommen. Je nachdem, wie die eben kontaminiert sind oder nicht, musst du die entweder vor Ort direkt kontaminieren oder sie als Sondertransport aus dem Spital rausschaffen, was logistisch durchaus eine Herausforderung ist und auch entsprechend teuer. Und das Zweite ist dann die entsprechende Arbeitssicherheit, also kontaminierte Stoffe, das sind Krankheitserreger oder solche Dinge dabei, aber auf der anderen Seite natürlich auch Sharps, also Nadeln und Klingen und solche Dinge, die dann entsprechend auch in diesem Abfall landen. Und das ist arbeitssicherheitstechnisch ist gar nicht so eine leichte Herausforderung. Das sind so die zwei Dinge, die wir gesehen haben, als wir uns das Thema mal angeschaut haben. Ich habe eigentlich gute Hoffnung, dass Medizinprodukte aus Kunststoff durchaus recycelbar sind. Das Problem der Dekontamination ist noch da. Man schädigt den Kunststoff ein wenig, wenn man ihn sterilisiert, um ihn zu dekontaminieren, aber im Grundsatz ist das möglich. Gerade beim mechanischen Recycling, ich denke, vor 5 Jahren hätte jeder gesagt, nein, mechanisches Recycling im Lebensmittelkontakt, das kannst du nicht machen. Ja, und jetzt kommen immer mehr Kunststoffe, die Lebensmittelkontakt haben. Styrenix Circular Solution, die waren bei mir im Podcast. Die haben jetzt RPS aus mechanischem Recycling für Joghurtbecher wieder in Verkehr gebracht. Also das heißt, die sammeln Joghurtbecher und machen wieder Joghurtbecher raus, Lebensmittelkontakt passt. Das heißt, die Qualität von mechanischen Rezyklaten hat sich extrem gesteigert in den letzten Jahren. Und es ist auch so, dass der Investitionsdruck und die Kundennachfrage nach den nachhaltigen Kunststoffen so ist, dass die technologische Entwicklung sich auch entsprechend so weiterentwickeln wird. Das ist auch die Entwicklung, die ich in der Medizintechnik sehe. Viele Unternehmen, die kommen und sagen, ja, also kannst du Recycling-Kunststoffe nicht in der Medizintechnik einsetzen. Das geht von den regulatorischen Anforderungen nicht. Da sage ich, ja, wo in der MDR steht denn das? In der MDR steht genau das Wort Material. Die MDR kennt das Wort Kunststoff nicht. Es kennt das Wort Metall nicht. Es steht nur Material. Und Material muss im Grundsatz sicherstellen, dass ein Medizinprodukt sicher und effektiv ist. Und wenn du das garantieren kannst mit einem Rezyklat, dann kannst du das Rezyklat einsetzen. Es ist einfach ein Qualitäts- und Risikomanagement-Thema und das ist eine technische Herausforderung, weil das ist nicht einfach, um das so hinzubekommen. Und ich sage immer, die Medizintechnik bewegt sich zwischen Krücke und Implantat. Das ist ein gutes Beispiel. Oder die Krücke, das ist ein Medizinprodukt, Klasse 1. Das größte Risiko bei der Krücke ist, dass sie bricht. Und wenn ich die mechanischen Eigenschaften meines Rezyklats im Griff habe, dann kann ich sicherstellen, dass die Krücke nicht bricht und der Patient keinen Schaden nimmt. Also kann ich mit mechanischem Rezyklat locker eine Krücke machen. Auf der anderen Seite habe ich ein Implantat. Ein implantierbares Gerät, das 15 Jahre im Körper verbleibt. Es gibt ungefähr 5 Kunststoffhersteller, die den Einsatz ihrer Kunststoffe in dem Bereich implantierbare Geräte Langzeit unterstützen. Und dann ist es das. Also selbst Neuware-Hersteller, die meisten Neuware-Hersteller trauen sich nicht an Implantate ran. Können wir vergessen, dass wir jemals Implantate mit Rezyklaten machen müssen. Aber es ist auch so, das ist auch nicht eine große Menge dahinter, oder? Und wir müssen schauen, oder, wie viel Impact können wir reduzieren mit einem akzeptierbaren Risiko. Und immer der Benefit erlaubt das Risiko. Und irgendwo dazwischen, zwischen Krücke und Implantat, ist die Grenze, wo man Rezyklate einsetzen kann. Aber meiner Meinung nach ist es sehr viel weiter in der Mitte, als wir aktuell glauben.
Ja, ich bin da auch guter Hoffnung, da stimme ich dir zu, dass wir das hinbekommen, auch in der Medizintechnikbranche. Auch die wird viel Recyclingmaterial einsetzen in der Zukunft. Da stehen wir sicherlich noch am Anfang, aber auch das wird sich ändern. Und ich denke auch, weil gerade wenn ich auf die Projekte schaue, die gerade angegangen werden, im Verbund mit verschiedenen Unternehmen, aber auch den Kliniken oder auch Recyclern, was da gerade geht, von daher denke ich schon, das wird irgendwann kommen.
Und ich denke auch, dass es, also es ist meine Meinung, es liegt auch ein wenig an der Kunststofftechnik, Materialien zu entwickeln, mit der sich die Medizintechnik wohlfühlt. Weil, sind wir ehrlich, die Medizintechnikhersteller, die sind nahe an der Klinik. Das ist ihre Aufgabe. Sie müssen ein medizinisches Problem lösen mit ihrem Produkt. Sie wollen dem Arzt oder dem Patienten ein Gerät an die Hand geben, das ein Leiden lindert. So, und jetzt ist es so, das Material, das ich einsetze, egal was es für ein Material ist, das muss immer gleich sein, das muss validiert sein und das soll sicher sein. Und jetzt haben die wenigsten die Kapazität, sich mit den Materialien in so einer Tiefe zu beschäftigen, dass sie zu einem Feld-, Wald- und Wiesen-Recycler gehen können und sich dann wohlfühlen damit, dass man das dann in der Medizintechnik einsetzt. Und deshalb denke ich auch, dass die Kunststofftechnik einen weiten Weg noch zu gehen hat, um der Medizintechnik die Sicherheit zu vermitteln, dass man die Rezyklate jetzt auch einsetzen kann. Ist halt die Frage, ob sie in den Weg gehen wollen oder ob eher Massenbilanzzertifikate so die Überhand gewinnen. Weil das ist schon das, was man sehen, biobasierte Kunststoffe mit Massenbilanzzertifikaten ist schon ein starker Konkurrent, was die Medizintechnik oder nachhaltige Kunststoffe in der Medizintechnik angeht.
Lukas, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, die Trends in der Medizintechnik, was Nachhaltigkeit angeht. Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig gesehen?
Also ich denke, kurzfristig sind viele Unternehmen damit beschäftigt, entweder den CO2-Fußabdruck zu messen und dann entsprechend Ziele und Maßnahmen zu definieren, wie sie in die Zukunft gehen wollen. Dann mittelfristig werden viele Unternehmen solche Massenbilanzzertifikate wie zum Beispiel ISCC Plus auch einführen wollen oder Zertifikate wie EcoVadis oder so einführen, um selber ihre Nachhaltigkeit zu messen und zu verbessern. Und dann langfristig denke ich, dass es in die Richtung geht, dass die Produkte entwickelt werden, die dann entsprechend diese nachhaltigen Materialien und Nachhaltigkeitsprinzipien beinhalten. Mittelfristig würde ich vielleicht jetzt noch hinzufügen, dass Prozesse angepasst werden, sodass Eco-Design-Richtlinien, wie wir sie entwickelt haben in den Expert-Tables, eingebaut werden in die Entwicklungsprozesse, dass man zumindest jedes Mal, wenn man ein Produkt anfasst, sich die Frage stellen muss, kann ich jetzt etwas besser machen? Mhm. Und da muss man auch sagen, oder, wenn ich in 6 Wochen eine Änderung durchboxen muss und das muss jetzt einfach sofort anders sein, dann habe ich die Zeit nicht, mich noch mit den nachhaltigen Materialien auseinanderzusetzen. Aber wenn ich ein 2-jähriges Entwicklungsprojekt habe, dann kann ich auch mir Alternativen anschauen und Alternativen evaluieren. Also ich denke, das ist so ungefähr die Trends mittel- und langfristig.
Also ich denke nicht, dass man hier so von Trend sprechen kann, würde ich anders benennen. Ich würde sagen, das ist mehr oder weniger ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft, in allen Branchen. Und ich sehe einfach auch, dass die Unternehmen sich auf den Weg machen, weil sie auch die Sinnhaftigkeit erkannt haben. Das, was du auch vorhin schon angesprochen hast, Lukas, zu Beginn, dass da auch tatsächlich was bei rumkommt, da springt ja was bei raus. Also den Unternehmen bringt es ja auch was, sich nachhaltiger aufzustellen. Mhm. Es ist nicht so, dass nachhaltigere Produkte einfach nur kosten, sondern ich spare auch Kosten, ja, die ich ausgebe, zum Beispiel Energie etc. Und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele Projekte zu diesem Thema gibt. Das bekommen wir ja bei Medical Mountains auch mit. Es gibt Projekte, wo man schaut, was können wir zum Thema Kreislaufwirtschaft machen? Wie können wir die Produkte zurückführen? Wie kann Mülltrennung im Krankenhaus gelingen? Das ist nicht ganz trivial. Wie funktioniert nachhaltiges Bauen beziehungsweise bauen auch schon Unternehmen hier in der Region nachhaltig, wissen wir aus einigen Unternehmen, die jetzt erweitert haben, neu gebaut haben, dass sie auch da nachhaltige Wege einschlagen. Reduzierung von Verpackungen ist ein Thema, dass man schaut, wo kann man tatsächlich Verpackung reduzieren. Das, was du auch schon angesprochen hast, so brauche ich wirklich 3 Säckle oder reichen 2? Und nachhaltige Materialien dann sowieso, dass man da schaut, was kann man machen. Und ich weiß von all diesen Projekten, die es da gibt. Und von daher denke ich, ist das das Umdenken, was gerade stattfindet.
Jetzt haben wir ja einen guten Überblick über das Thema Nachhaltigkeit in Kunststofftechnik, Medizintechnik bekommen. Gibt es denn noch irgendwas, was hier noch Platz finden sollte in dieser Podcast-Folge?
Mir ist jetzt gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Das ist so, wir sprechen immer von nachhaltig. Und im Grundsatz ist Nachhaltigkeit bedeutet die Ökonomie, die Ökologie und die sozialen Aspekte auf einen Nenner zu bringen. Also die Schnittmenge von den drei. Und die meisten Leute, die reden eigentlich von Ökologie, wenn sie von Nachhaltigkeit sprechen. Also wenn wir nachhaltige Kunststoffe meinen, eigentlich meinen wir ökologische Kunststoffe, Kunststoffe, die besser für die Umwelt sind. Im Grundsatz darf man nicht vergessen, dass die Nachhaltigkeit auch ökonomische und soziale Aspekte hat, was bedeutet, Unternehmen müssen immer noch Geld verdienen können. Und wir müssen das machen in einer sozialverträglichen Art und Weise. Also ich denke, das ist der holistische Ansatz, den wir da wählen müssen. Weil es kann nicht bedeuten, dass Unternehmen gar kein Geld mehr verdienen können, weil wir müssen Löhne zahlen, wir müssen Investitionen machen können. Und das ist ein Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen.
Oh ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Gut, dass du das angesprochen hast. In der Tat wird das oft vergessen, dass Nachhaltigkeit immer ein Dreiklang ist aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem, und dass es nicht nur etwas nicht nachhaltig ist, wenn es nur einen Aspekt berücksichtigt und erfüllt. Und von daher, gerade wo du das Thema sozial ansprichst, und klar muss ich im Unternehmen darauf achten, dass ich noch ökonomisch bin und dass ich ja die Gehälter zahlen muss, aber ich habe ja auch als Unternehmen was davon, wenn ich eine entsprechende Arbeitgebermarke habe und meine Mitarbeiter bleiben lange im Unternehmen, sie sind gebunden, sie fühlen sich bei mir wohl, und das sind ja auch alles nachhaltige Aspekte, die damit reinfließen, und das bringt ja den Unternehmen dann auch wiederum was. Aber ja, ganz oft merkt man das, dass das verwechselt wird und dass Nachhaltigkeit ganz oft gleichgesetzt wird mit Ökologie, aber es ist eben dieser Dreiklang aus den drei Aspekten.
Und ich finde, schöner könnte man diese Nachhaltigkeitsfolge nicht beenden. Ich sage damit schon mal herzlichen Dank. Es war ein sehr interessantes und spannendes Gespräch.
Gerne, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Wie gesagt, immer gerne.
Und aufmerksame Hörer werden es wissen. Es fehlen noch die 3 Fragen zum Steckbrief, um unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen zu können. Ich stelle euch beiden jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Antwort entscheiden. Frühling oder Herbst?
Frühling.
Herbst.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Tee.
Langfristig plastikfrei oder recycelbar?
Dein Ernst, oder? Mhm. Natürlich recycelbar.
Langfristig plastikfrei.
Vielen Dank euch beiden. Danke, Lukas, dass du den weiten Weg nach Tuttlingen auf dich genommen hast und deine Expertise mit uns geteilt hast.
Immer gerne. War ein Erlebnis. Ich habe selber auch einen Podcast, und es ist immer noch schön, auf der anderen Seite zu sitzen und mal etwas zu erzählen, anstatt nur die Fragen zu stellen. Also von dem her, danke vielmals für die Einladung. Jederzeit wieder.
Und dir, Britta, auch herzlichen Dank für deine Unterstützung hier im Studio, und deine Expertise. Es hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank. Mir auch. War eine spannende Diskussion und war nett, sich da mal drüber auszutauschen. Vielen Dank.
Und an euch da draußen ebenfalls wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es dann wieder weiter mit einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
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 Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.